ARD.
SWR Kultur. Forum.
Mit Geli Henselt und dem Thema Von der Krise in die Katastrophe? Wie kaputt ist Deutschlands Autoindustrie? Bei Volkswagen ist heute in fast allen Werken des Autoherstellers gestreikt worden. Und die Gewerkschaft, die droht schon mal mit dem möglicherweise härtesten Tarifkampf in der Geschichte des Unternehmens. Als ob VW nicht schon genug Probleme hätte. So wie eigentlich alle in der Branche. Nicht nur bei VW, auch bei Mercedes und BMW sind die Gewinne eingebrochen. Alle müssen sparen. VW und auch Zulieferer wie Bosch, ZF oder Continental haben angekündigt, dass sie tausende Jobs streichen müssen. Ist die Branche noch zu retten? Und wenn ja, wie? Würde es helfen, das Verbrenner aus in der EU zu verschieben oder vielleicht sogar zu canceln? Oder brauchen wir doch eher eine neue E-Auto-Prämie? Was kann die Politik tun und was die Hersteller? Das diskutieren wir jetzt in diesem SWR-Kulturforum mit Professor Christian Beidel, Institutsleiter am Institut für Verbrennungskraftmaschinen und Fahrzeugantriebe an der Technischen Universität Darmstadt und mit Thomas Puls, Senior Economist für Verkehr und Infrastruktur beim Wirtschaftsforschungsinstitut der deutschen Wirtschaft IW und mit Max Hägler, verantwortlicher Redakteur für Industrie und Mobilität bei der Zeit. Herr Hägler, das, was wir gerade erleben und auch in den letzten Wochen erlebt haben bei VW, ist das eine VW-Krise oder ist es nur der besonders offensichtliche Teil und der besonders krasse Teil einer deutschen Autokrise?
Es ist meiner Ansicht nach beides. Wir haben eine Krise in der Industrie, im Speziellen in der Autoindustrie aus verschiedenen Gründen und wir haben bei Volkswagen Umstände, die das Ganze nochmal erschweren. Die große Zahl der Fahrzeuge im Volumensegment, die besonders guten Arbeitsbedingungen, die jetzt ein wenig zur Last werden. Das ist eine Mischung aus verschiedenen Ursachen, die dort zusammenkommt. Also ein ganz besonders gravierender Fall.
Herr Beidel, VW setzt ja mittlerweile stark auf E-Mobilität. Wie groß ist der Anteil dieser Entscheidung an der aktuellen Misere?
Dieser Anteil ist sicher erheblich. Was wir alle aktuell miterleben ist, dass die E-Mobilität da im Markt nicht so ankommt, wie es vorhergesehen oder vorhergedacht war. Ja? Und wir haben heute die Situation, dass die technischen Anforderungen an die E-Mobilität sehr hoch sind und nicht nur das Fahrzeug betreffen. Das heißt, wir haben ein systemisches Thema hier und wir haben vielleicht die letzten Jahre und das damit auch Volkswagen zu wenig auf die Kunden gehört.
Das heißt, Volkswagen stünde Ihrer Meinung nach besser da, wenn man weniger E- und mehr Verbrenner machen würde weiterhin?
Ja, wenn Sie es so zuspitzen, wahrscheinlich ist die Antwort ja. Etwas differenzierter formuliert würde ich sagen, es geht darum, dass wir marktgerecht die E-Mobilität hochfahren. Und damit braucht ein Unternehmer wie Volkswagen eine stabile, sichere, profitable Basis. Und die hatte VW natürlich mit den Volumenprodukten, die mit Verbrennungsmotor oder Hybridantrieb ausgestattet sind. Und in diesem Portfolio ist jetzt VW etwas auf die E-Mobilitätsseite geraten, hat dort enorm viel investiert und es ist nicht ausgewogen.
Herr Puls, würden Sie sagen, die E-Mobilität ist generell ein Problem für die deutschen Hersteller? Also alle sind in einer ähnlichen Situation wie VW?
Ich würde sagen, erstmal die ganze Branche ist in einer Umbruchphase. Denn tatsächlich reden wir hier nicht von einer VW oder einer deutschen Krise, sondern das geht ja noch viel weiter. Das würde ich gerne noch einmal genau ausführen. Also Nissan hat gesagt, sie haben noch 12 Monate, um einen Investor zu finden, sonst gehen sie bankrott. Stellantis schließt Werke und hat gestern der CEO von Stellantis hingeworfen. Also das ist keine deutsche Krise, das ist schon ziemlich weltweit. Der einzige, dem es blendend geht, ist der chinesische Hersteller BYD gerade.
Die haben gerade auch super Zahlen vorgelegt. Also genau. Wenn man auf die Verkaufszahlen schaut, auf die Absatzzahlen.
Ja. Genau, und dann müssen wir uns mal ein Stück runterbrechen. Die Volkswagen-Werke in Deutschland produzieren für den europäischen Markt. Das gleiche gilt für die Ford-Werke hier in Köln. Der europäische Markt ist chronisch schwach. Wir haben 2 Millionen Verkäufe weniger als vor Corona. Wir haben tatsächlich, wenn wir Westeuropa betrachten, weniger Verkäufe als 1990. Das führt irgendwann zu Kapazitätsproblemen. Und dann kommt natürlich diese Transformation noch obendrauf. Die große Frage der Elektromobilität ist, wie kriegen wir die Nachfrageseite aktiviert? Und die Nachfrageseite ist momentan, bestimmt auch durch die Entscheidung der Bundesregierung, die Förderung einzustellen, ziemlich unwillig.
Ich glaube, die Antworten sind nicht so einfach mit 0 und 1 zu beantworten. Das ist eine Krise, die in Europa eine Nachfragekrise ist. Wenn wir nach China blicken, ist es eine Angebotskrise. Dort sind die Angebote von Volkswagen im Elektrobereich nicht gut genug. Das heißt, die Industrie muss insgesamt günstiger, schneller und besser arbeiten. Also kurz gesagt, es ist kein Problem, dass Volkswagen zu viel investiert hat in Elektromobilität. Sie haben die Mittel nicht klug genug eingesetzt und der Markt ist auch noch weggebrochen.
Herr Beidl, nicht klug genug? Das heißt aber schon, die Fokussierung auf E-Autos von VW war eigentlich richtig, sagt Herr Hägler.
Ja, dem würde ich auch nicht widersprechen. Also wir befinden uns ja in dieser Transformation und in dieser Transformation stellt das Thema E-Mobilität einen wesentlichen Marktanteil für die Zukunft dar. Ja, das heißt, hier massiv zu investieren, war grundsätzlich richtig. Ich möchte aber vielleicht die Rahmenbedingungen noch mal kurz beleuchten. Wenn wir uns die Rahmenbedingungen in Europa ansehen, mit der Flottenzielgesetzgebung, mit dem Thema, wo geht die Reise generell hin?
Müssen wir vielleicht kurz erklären, Flottenzielgesetzgebung heißt, dass die Hersteller CO2-Grenzwerte für die gesamte Flotte einhalten müssen und im kommenden Jahr werden die noch mal verschärft, also gesenkt eigentlich.
Ja, genau. Ich komme auf dieses Thema gleich nochmal zurück, aber was ich damit zunächst mal sagen möchte, ist, dass es für die Hersteller inklusive Volkswagen natürlich enorm schwierig war, tatsächlich eine Strategie zu entwickeln in den letzten Jahren. Ich würde eher sagen, es war ein Hindernislauf. Ja? So, jetzt komme ich auf das Flottenzielthema gerne nochmal zurück. Man hat hier eine Regularie auf europäischer Ebene geschaffen, die die Hersteller in eine Ecke getrieben hat.
In die Ecke E-Auto? Oder welche Ecke
E-Auto
meinen Sie?
Richtig, ja. Und zwar ohne Entscheidungsfreiheit zu bieten, ja, ohne auf den Markt wirklich reagieren zu können. Die Historie ganz kurz erläutert. Zunächst war die Flottenzielgesetzgebung ein Ansatz, wo man die Effizienz von Fahrzeugen als Ziel formuliert hat, in einer Phase, wo der Großteil aller Fahrzeuge mit Kraftstoff betrieben wurde. Ja. Im Zuge der Green Deal-Diskussionen ist aus dieser Regularie im Grunde eine Quotenregelung geworden.
Heißt?
Und heißt, dass über die sogenannten Flottenzielwerte nur die CO2-Emissionen bewertet werden. Was bedeutet, dass jedes Fahrzeug, das mit Kraftstoff betrieben wird, CO2-Emissionen hat, die nicht vermeidbar sind. Und diese Emissionsziele lassen sich nicht erreichen mit verbrennungsmotorisch oder kraftstoffbetriebenen Fahrzeugen. Damit ist diese Regularie im Grunde missbraucht worden als Quotenregelung für E-Fahrzeuge.
Ich glaube, wir müssen hier an dieser Stelle auch nochmal den Blick etwas weiter setzen, wenn man über China redet. Das ist nun mal der Markt für Elektroautos. Und offen gesagt, 2/3 des Weltmarktes für Elektroautos ist China. Dann kommt noch Europa, dann kommen die USA und dann kommt nichts mehr. Das ist sehr speziell, aber das betrifft die Volkswagen-Werke in Deutschland eigentlich nicht wirklich. Da fallen Gewinne weg, die bisher benutzt wurden, um in Deutschland auch niedrige Margen oder so weiter zu akzeptieren.
Also aber ist es aber doch für Volkswagen wichtig, viele E-Autos dann eben in China zu verkaufen, um eben die Werke in Deutschland auch langfristig abzusichern.
In China wäre es insofern egal, Hauptsache man verkauft was und macht Gewinn. Und
genau.
Dieser Gewinn hat sich halt in den letzten 2 Jahren halbiert. Das ist der eine Wirkkanal, den wir haben, aber das, worüber wir bei Volkswagen und auch bei Ford, die sollten wir an der Stelle mal nicht vergessen, reden, ist eine Absatzschwäche im europäischen Markt. Da spielt die Elektroauto-Gesetzgebung bestimmt irgendwie mit rein, weil die Nachfrage die Elektroautos derzeit nicht akzeptiert. Wir haben eine sehr klar definierte Käufergruppe für Elektroautos, das ist der Eigenheimbesitzer mit eigener Solaranlage. Und wenn man mal guckt, wie es im Gebrauchtwagenmarkt aussieht, dann sieht man, schon die Weitergabe dieser Fahrzeuge wird schwierig. Das heißt, wir haben ein europäisches Nachfrageproblem aus meiner Sicht. Das wird durch den Transformationsprozess und die Elektromobilität natürlich befördert. Und mit Hinblick aufs nächste Jahr stehen wir da vor einer ganz großen Frage, weil nächstes Jahr werden milliardenschwere Strafzahlungen fällig, wenn denn nicht die angesprochenen Zielwerte revidiert werden, was nach den Ankündigungen von Robert Habeck für mich relativ gut möglich erscheint. Aber wir stehen hier auf jeden Fall erstmal in einem Transformationsprozess, gepaart mit einem ganz schwachen Heimatmarkt, für den wir riesen Überkapazitäten haben, nicht nur in Deutschland. Wenn wir mal europaweit gucken, die Überkapazitäten der Pkw-Fertigung für Europa sind enorm. Und gerade auch zum Beispiel in Italien, wo Stellantis versucht hat, Fabriken stillzulegen und dann die italienische Regierung nicht sehr begeistert war. Also wir haben ja schon ein größeres Problem. Und dazu kommt dann, China treibt mit massiven industriepolitischen Maßnahmen diesen Wandel zum Elektroantrieb voran. Und im Fall der Firma BYD klappt das. Bei allen anderen Herstellern in China wäre ich äußerst skeptisch, ob die überhaupt Geld verdienen. Und dann blüht uns natürlich auch noch Donald Trump in den USA mit einem großen Schub Protektionismus, was für einen Standort wie Deutschland, der 30% seiner Pkw-Produktion interkontinental exportiert, natürlich auch nochmal Gift ist. Das heißt, wir haben einen perfekten Sturm, der sich an mehreren Punkten aufzieht. Es ist nicht ein Aspekt, sondern da kommt vieles Unangenehmes zusammen und da sitzen wir jetzt gerade drin.
Wenn ich mal ganz kurz noch sagen kann, ich hatte mit Herrn Blume, also Volkswagen-Chef Blume, diese Tage gesprochen, als ich China mich umgeschaut habe, wie dort die Marktlage ist. Und er sagte mir einen Satz, der ist den Wirkzusammenhang ganz gut auf den Punkt bringt. Die schwache Marktnachfrage in Europa, also die schwachen Verkäufe und die deutlich gesunkenen Erträge in China, legen die jahrzehntelange strukturellen Probleme bei Volkswagen offen. Ich glaube, hier haben wir die drei wichtigen Punkte, wenn Sie abgestellt haben, auf VW zusammengefasst. Und das legt diesen perfekten Sturm sehr deutlich offen.
Die Frage ist, wie kommt man aus diesem Sturm wieder raus? Und im Moment dreht sich die Diskussion, finde ich, oder spielt sich zwischen zwei Polen ab. Da haben wir auf der einen Seite die Menschen, die Experten, die sagen, wir brauchen Technologieoffenheit, wir brauchen zumindest ein Verschieben des europäischen Verbrenners aus. Und auf der anderen Seite haben wir Experten, die sagen, wir müssen die E-Mobilität ans Laufen kriegen, wir brauchen vielleicht eine E-Auto-Prämie. Was von den beiden gegensätzlichen Angeboten würde VW denn jetzt aus der Krise helfen und vielleicht eine Katastrophe verhindern?
Also aus meiner Sicht war ganz besonders klar angesprochen das Thema Absatzschwäche. Und wir haben in Europa die Kunden aus meiner Sicht massiv verunsichert. Und wir haben sie mit dieser Fokussierung auf diese CO2-Null-Emission der Elektrofahrzeuge doppelt verunsichert, weil langsam aber sicher klar wird, dass das nicht stimmig ist. Ja, wir sprechen nicht von Null-Emission bei CO2, sondern da geht es um Bilanzen und da gibt es für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor, in Zukunft jedenfalls Hybrid, das gleiche Potenzial wie für E-Fahrzeuge.
Bei den Bilanzen nicke ich natürlich, ja, dass das stimmt, aber wir können natürlich ein Elektrofahrzeug nahe Null Emission bei CO2 bringen, wenn die Batterie mit grüner Energie hergestellt wird und das Fahrzeug dann mit grüner Energie betrieben wird. Dann haben wir natürlich noch das Sourcing der Batterierohstoffe, ja klar, aber letztlich ist ein sauber produziertes E-Fahrzeug wirklich nahe einer CO2-Null-Bilanz und das ist immer besser als ein Hybridfahrzeug. Jetzt kann man davon sagen, ja, wir haben den Strommix in Europa mit den Kohlekraftwerken, Gaskraftwerken etc., aber wir sehen doch auch vor unserer Tür, ob jetzt in Baden-Württemberg, Hamburg oder Bayern, dass die Windräder mehr werden. Wir sehen es in den Bilanzen, die erneuerbaren Energien nehmen zu und die Batterien für europäische Elektroautos, die in Zwickau etwa gefertigt werden oder bei BMW in München. Diese Batterien werden in der Europäischen Union gefertigt, auch mit relativ guter Klimabilanz. Darauf legen ja die deutschen Hersteller Wert. Also ist so ein Fahrzeug besser als ein Hybrid? Und diese Diskussion, die wir gerade führen, ist natürlich dann auch wieder ein bisschen Verunsicherung. Ja. Ist denn ein Hybrid nicht genauso gut wie ein Elektroauto? Sage ich jetzt mal, wenn man die Bilanz zu Ende denkt und alles mit erneuerbaren Energie hätte, nein, ein E-Auto ist besser.
Das ist wunderbar. Jetzt sind wir in einer kontroversen Diskussion, glaube ich, die sich alle wünschen. Ja. Das ist nicht vorgegeben. Und genau das ist vielleicht der Punkt, wo ich überzeugt davon bin, dass das Bauchgefühl der Bürger hier eine wesentliche Rolle spielt. Ich bringe dann gleich China auch noch ins Spiel. Mhm. Also diese Bilanz, die Sie aufstellen, da gebe ich Ihnen grundsätzlich recht. Sie werden mich ja auch nicht erleben als jemand, der gegen das Hochfahren der Elektromobilität argumentiert. Im Gegenteil. Nur was ich betone ist, wir brauchen ein marktgerechtes und randbedingungsgerechtes Hochfahren der Elektromobilität. Mhm. Und was Sie auch angesprochen haben, das ist ein systemisches Thema, denn es interagiert hoch mit dem Energiesystem. Und solange wir nicht vom Energiesystem, vom Angebot, von der Verfügbarkeit, von der CO2-Bilanz des Energiesystems besser sind, ist es ein Hochfahren, das einfach organisch und marktgerecht erfolgen muss.
Herr Puls, aber trotzdem glaube ich, diese Diskussion wann bekommen wir die E-Mobilität, zu welchen Bedingungen oder brauchen wir doch mehr Technologieoffenheit, die führt eben schon zu einer Verunsicherung und damit auch zu einem Einbruch dieses E-Automarkts. Und ich finde, es ist so ein bisschen ein Henne-Ei-Problem. Ja? Mhm. Also bevor wir nicht die Energie haben, brauchen wir keine E-Autos. Bevor wir keine E-Autos kauft, macht man keine Investitionen in die Infrastruktur. Mhm. Was ist der richtige Weg, um gerade VW und auch den anderen deutschen Herstellern aus dieser auch E-Auto-Krise im Moment rauszuhelfen?
Also ich glaube, wir müssen hier wirklich ein bisschen trennen zwischen dem, was wir jetzt an Absatzkrise nehmen, und dem Elektroauto. Das Elektroauto ist ein Teil davon.
Bleiben wir doch mal beim E-Auto.
Beim E-Auto. Was wir halt ganz klar sehen ist, die Bundesregierung hat die Förderungen gecuttet und in dem Moment brach der Markt zusammen.
Also machen wir eine neue Förderung und der Markt läuft wieder hoch.
Wir sind in Deutschland bei -30% bei Batterieelektrischen. Das wird, Plug-ins sind bei +9. Das wird ein bisschen besser über den Jahresverlauf noch werden, aber am Ende sehen wir eben auch, dass andere Europäer runtergehen, und wir müssen uns klar machen, wir können nicht nur über Deutschland reden. Mhm. Wir reden über den europäischen Markt. Der deutsche Markt ist viel zu klein, um als Anker zu dienen für irgendwas. Und da ist das Elektroauto, war das natürlich ein echter Schuss in den Fuß. In dem Jahr, wo das Elektroauto so richtig hochlaufen musste, wegen den Zielwerten, die gesetzt wurden, hat man es abgewürgt.
Weil man die Prämie gekappt hat, über Nacht.
Das wird einer der Gründe gewesen sein. Für mich ist die große Frage, wie weit ist es nur das oder wie weit ist es das, dass wir unser Nachfragepotenzial ausgereizt haben?
Also, weil, dass einfach niemand mehr diese Autos kauft, weil keiner mehr einen Bedarf hat an diesen Autos?
Aus meiner Sicht ist die Frage, kann so ein Auto für den Kunden einen Nutzwert generieren? Mhm. Und momentan würde ich sagen, ist der Nutzwert primär dann da, wenn ich eine eigene Ladestelle zu Hause habe. Und wenn das nicht der Fall ist, sind meine Energiekosten tendenziell höher als das, was ich an der Tankstelle bezahle. Das heißt, ich muss das dann schon wirklich wollen und von dem organisatorischen Aufwand, den ich habe, mal ganz zu schweigen. Das heißt, ich glaube, der Kunde macht sich relativ wenig Gedanken über diese Regulierung, die so komplex ist, dass man sie im Zweifel erstmal studieren muss, sondern stellt sich die Frage, was habe ich von so einer Kiste? Und momentan fällt halt für den Laternenparker oder für jemanden, der in der großen Tiefgarage keine Steckdose hat, fällt das Fazit eben ziemlich negativ aus. Das ist für mich die große Frage. Und das heißt, ja, das Henne-Ei-Problem, das wir auf nationaler Ebene haben, ist die Ladeinfrastruktur. Und wir haben hier das ganz große Problem, mit der Ladeinfrastruktur kann ich derzeit nichts verdienen, weil die Leute, die heute ein Elektroauto fahren, die brauchen sie nicht.
Die tanken zu Hause.
Ne, aber die, die wir haben wollen, für die spielt das sehr wohl eine ganz große Rolle. Es ist ein ganz breites Feld. Wir werden nicht in der Lage sein zu sagen, das ist der Punkt. Wenn wir das drehen, dann dreht sich die Welt. Nein, wir haben hier wirklich ein breit aufgestelltes Problem. Das betrifft die weltweite Autoindustrie, die deutsche Autoindustrie im Besonderen, wegen dem Geschäftsmodell, das wir haben. Das Geschäftsmodell, das uns 25 Jahre lang fast brillant getragen hat, ist jetzt an vielen Stellen unter Druck. Deshalb merken wir das. Deshalb merkt das zum Beispiel auch ein Nissan, weil die in China zusammengebrochen sind. Und so weiter und so fort. Also, es gibt nicht die einfache Antwort, und ich glaube, wenn wir mal auf Volkswagen-Werke in Deutschland schauen, müssen wir uns irgendwann die Frage stellen, glauben wir, dass der europäische Markt jemals wieder auf die Werte kommt, die er vor Corona hatte, was die Verkäufe angeht?
Ich würde mal sagen, Sie glauben das nicht.
Ich sehe offen gesagt, wenn ich mir die politischen Entscheidungen und Ankündigungen anschaue, keinen Grund dafür. Wir haben auf jeden Fall einen demografischen Wandel, der senkt den Bedarf an Neuwagen. Wenn eine Stadt wie Paris erklärt, sie will autofrei werden, dann ist das für die Stadt Paris eine legitime Entscheidung. Aber es wird bestimmt nicht den Autoabsatz fördern. Also ich glaube nicht, dass wir wieder auf die Werte kommen.
Und das liegt nicht nur an dem für viele unattraktiven E-Auto, sondern es liegt einfach auch daran, dass sich die Haltung zur Mobilität wandelt. Autofreie Innenstädte, vielleicht auch Bewusstsein für Klimaschutz. Manche junge Leute, die ich kenne, die sagen, ich will überhaupt kein Auto mehr, es macht gar keinen Sinn. Also darauf müssen sich die europäischen Hersteller, die deutschen Hersteller einstellen.
Und an der Stelle auch noch zu betonen, wir müssen immer an Europa denken. Europa hat auch eine spezielle Marktstruktur. Die Neuwagen werden in Westeuropa verkauft und gehen dann als Gebrauchtwagen nach Osteuropa. Ja, klar. Solange die Stadt Hamburg mehr Ladepunkte hat als ungefähr diese osteuropäischen Beitrittsländer zusammen, brauchen wir nicht über die Weitergabe von Elektroautos als Gebrauchtwagen reden. Also ja, es ist auch kein nationales Problem. Wir haben hier ein europäisches Marktproblem gepaart mit massiven Veränderungen, die uns an allen wichtigen Märkten treffen. Und das ist die Situation, vor der wir aus meiner Sicht heute stehen. Das Elektroauto und die Transformation spielt eine dicke Rolle dabei. Keine Frage. Mhm. Aber es ist nicht die Erklärung dafür, dass wir jetzt gerade bei Volkswagen die Probleme sehen. Das ist ein ordentlicher Teil davon.
Wir haben sicher bei Volkswagen und bei den deutschen Herstellern sicher auch ein Problem bei den Produktpreisen. Es ist einfach, das neue Fahrzeug ist einfach dermaßen teuer geworden mittlerweile.
Insgesamt oder auch das E-Auto speziell?
Ja, das E-Auto im Speziellen, das ist nochmal ein Viertel, ein Drittel teurer als ein vergleichbarer Verbrenner. Man nehme ID3 versus Golf oder den i4 neben dem 3er BMW. Alles ist sehr, sehr teuer in der Anschaffung und ist deswegen ein Hauptspielfeld. Also wir müssen es schaffen, dass die Fahrzeugpreise etwas gesenkt werden, sonst haben wir ein Einfalltor für chinesische Konkurrenz, die Fahrzeuge weit günstiger bauen können als Volkswagen oder Ford Köln. Das ist ein weiterer Punkt in diesem großen bunten Strauß an Herausforderungen und Problemen. Und ich wollte auf eines noch eingehen. Es wurde gesagt, dass die Bevölkerung sich die Bilanzen ansieht und CO2-Rechnungen quasi anstellt, dass es sich diese ganze Klimapolitik vor Augen führt. Ich glaube eher, wie es Herr Puls sagt, dass es ums Geld geht. Wenn die Elektrofahrzeuge günstig angeschafft werden können und dann auch noch überschaubar mit einem transparenten Preisgefüge in den kommenden Jahren betrieben werden könnten, auch an den Ladesäulen, die abseits des eigenen Hauses sind, dann kann es funktionieren. Ich glaube, dass ganz viel in diesem Elektroautomarkt, in dieser Elektroautokrise, über die wir gerade sprechen, ganz viel mit den Kosten zu tun hat und weniger mit CO2-Bilanzen. Das interessiert nicht allzu viele. Und hier müssen wir drauf eingehen.
Ich glaube, die Diskussion um diese CO2-Bilanzen oder ums Verbrenner aus oder ums Verschieben des Verbrenner aus, das interessiert die Leute. Ich glaube, wie Sie gesagt haben, Herr Puls, sich en Detail mit diesen Regelungen zu beschäftigen, das machen, glaube ich, wirklich die wenigsten. Aber wenn Sie sagen, Herr Hägler, es geht ums Geld, gerade beim Thema E-Auto, das spricht ja vielleicht doch für eine E-Auto-Prämie. Oder sollen wir darauf setzen, dass Volkswagen, wie angekündigt, bald ein sehr günstiges Elektroauto auf den Markt bringt und dann die Leute sagen, Mensch, das ist ja günstig und dazu auch noch klimafreundlich, da schlage ich jetzt doch mal zu.
Volkswagen wird das endlich bringen, den ID2 und dann den ID1, wie das in deren Nomenklatur heißt. Die Fahrzeuge werden übrigens nicht in Deutschland gefertigt, das ist nicht darstellbar, wie das die Ökonomen sagen, das ist einfach zu teuer hier der Standort.
Sondern in Spanien?
Das wird in Spanien gebaut, da ist Seat letztlich dafür zuständig innerhalb des Volkswagen-Konzerns. Und das Fahrzeug wird endlich kommen. Und sollte das noch dann flankiert werden von einer Elektroautoprämie, wie wir sie schon hatten, da gibt es viel für und wider. Mein Fazit ist nein, eine Kaufprämie ist ein Strohfeuer, das wird uns nichts bringen. Ich bin aber ein Anhänger dafür, dass es schon flankiert wird durch den Staat.
Was würde das heißen, durch den Staat flankiert, wenn wir keine Prämie haben? Was soll der Staat dann tun?
Was ich gut fände, wäre eine Deckelung der Stromkosten an den Ladesäulen. Das wird mitunter auch schon diskutiert, dass einfach immer klar ist, für die nächsten, sagen wir, 3-4 Jahre ist der Preis auf, sagen wir, 60 Cent Kilowattstunde gedeckelt. Und ich habe hier keine Exzesse zu erwarten, wenn ich das Auto lade. Wir wissen doch aus den vergangenen Jahren, aus der Ukraine-Krise und dem Preisdiskussion an der Tankstelle, wie wichtig der Verbrauchspreis für die Autofahrer ist. Und ein Preisdeckel wäre eine gute Maßnahme in meinen Augen.
Herr Puls, sind Sie auch ablehnend einer E-Auto-Prämie gegenüber oder sagen Sie, könnte man schon noch mal machen, vielleicht auch in der Hoffnung, dass verloren gegangenes Vertrauen so ein Stück weit auch zurückkommt?
Na, das wiederherzustellen wird auf jeden Fall schwierig. Aus meiner Sicht ist die Conditio sine qua non Ladeinfrastruktur, Ladeinfrastruktur, Ladeinfrastruktur. Ein Preisdeckel stelle ich mir persönlich ein bisschen schwierig vor, weil wer soll da rein investieren? Das kann dann eigentlich nur noch der Staat tun, weil man einen massiven Verlust fahren wird an der Stelle. Also die Elektroautoprämie zu kürzen war auf jeden Fall ein großer Fehler. Das sagen uns die Zahlen sehr deutlich. Inwieweit uns das helfen wird, wenn sie wieder eingeführt wird, ist schwer zu beurteilen. Aber nehmen wir mal hin, dass es nicht nur Mitnahmeeffekte vielleicht sein würden. Aber die Grundbedingung ist für mich die Ladeinfrastruktur. Und da möchte ich vielleicht noch mal ein Wort fallen lassen, das bisher noch gar nicht gefallen ist. Und das ist der Plug-in-Hybrid, über den wir in Europa also am liebsten gar nicht mehr reden würden. Aber in China ist das Elektrofahrzeug, was boomt.
Auch bei BYD zum Beispiel, den neuen Zahlen.
Genau, ja. Also in China haben wir im Jahresvergleich ungefähr +90% bei Plug-in-Hybriden. Bei batterieelektrischen +22, +23. Also mit anderen Worten, das ist das, was da gerade den Markt richtig nach oben zieht. Und vielleicht müssen wir über die Stelle auch nochmal nachdenken, allerdings im Bewusstsein, dass das natürlich eine Übergangstechnologie ist und so weiter und so fort. Aber China als der mit Abstand größte Hersteller und Verbraucher von Elektrofahrzeugen hat an seinen Neuzulassungen über 40% Plug-in-Hybride an den elektrischen Fahrzeugen. viel, viel mehr als wir zum Beispiel.
Und Volkswagen hat keine.
Das jetzt nur über Audi, ja. Und das ist ein weiteres Problem.
Genau. Jetzt würde ich an dieser Stelle mich gerne in die Diskussion einbringen und den technischen Aspekt noch einmal ziehen an der Stelle. Also zunächst mal 100% Zustimmung. Letztlich entscheiden Kunden über das, was sie erleben, über die Kosten, die sie haben und auch über Einschränkungen oder gefühlte Nachteile einer bestimmten Technologie. Aber Sie haben im Grunde mit der Diskussion, die Sie jetzt geführt haben, bestätigt, wohin ich wollte mit meiner Anregung. Es geht nicht darum, eine bestimmte E-Fahrzeugquote im Markt zu erreichen, sondern es geht darum, profitabel und für alle Beteiligten, inklusive Markt und Bürger, einen sinnvollen Hochlauf zu gestalten.
Aber jetzt sagt Herr Hägler, die E-Mobilität ist eigentlich schon die Technologie der Zukunft aus unterschiedlichen Gründen. Wenn wir jetzt da die Grenzwerte verschieben, aufweichen, dann nehmen wir ja auch ein Stück weit den Druck raus, auf die Hersteller sich da zu fokussieren, auf die E-Mobilität. Im Gegenteil, wir bürden ihnen vielleicht sogar noch eine zusätzliche Last auf, weil wir sagen, mach E-Mobilität, weil irgendwann kommt es auf jeden Fall, aber bitte entwickel auch noch deine Verbrenner weiter, weil für die kriegst du auch noch ein bisschen mehr Zeit. Das heißt ja, man muss in beide Bereiche Ressourcen ausgeben, in der Zeit, wo Ressourcen bei allen Herstellern echt knapp sind.
Ja, das ist vielleicht eine Herausforderung, was die Strategie betrifft. Aber ich möchte zwei Dinge ganz bewusst in Frage stellen. Ja, wir befinden uns in einer Transformation. Ich frage an alle Kollegen jetzt in der Runde, also wie beschreiben Sie denn das Ziel der Transformation? Das Ziel der Transformation war doch in Europa sehr deutlich ausgegeben, Klimaschutz. Alle Studien, die wissenschaftlich fundiert vorliegen, zeigen, dass ein maßvolles Hochfahren der E-Mobilität gut ist, ein zu schnelles, zu radikales unterm Strich schlecht ist. Und das Gleiche, was noch?
Aus Klimaschutzgründen.
Aus schlecht. Klimaschutzgründen und letztendlich auch im Markt. Also diese Diktion, am Ende läuft alles auf E-Mobilität hinaus, die wird durch nichts auf der wissenschaftlichen Ebene gestützt, sondern ein sinnvoller Anteil. Es ist eine Technologie, die uns an der Stelle hilft, ja, wenn die Rahmenbedingungen energieseitig, infrastrukturseitig war genannt, gegeben sind. Wir haben parallel dazu dieses ganze Thema, und ich bin sehr dankbar dafür, dass das angesprochen wurde, dieses Thema hochfahrender Plug-in-Technologie in China. Was heißt denn Plug-in-Technologie? Ja, das heißt, dass wir ein Fahrzeug haben, das sich überwiegend elektrisch verhält. Das ist angenehm, das ist positiv, das ist technisch hervorragend. Dass wir aber einen Kraftstoff haben, der die Funktion bestimmt, Komplexität für den Kunden rausnimmt. Das Thema Verfügbarkeit von Ladestationen, Reichweite etc. entschärft. Ja?
Aber schwingt da jetzt nicht so ein bisschen die Hoffnung mit, dass wenn wir auf diesem Pfad uns begeben, dass dann einfach alles so bleiben kann, wie es ist? Also, dass die deutsche Autoindustrie aus der Krise eben nicht in die Katastrophe kommt, sondern dass wir wieder in einigermaßen goldene Zeiten kommen. Ist es nicht ein Irrglaube, Herr Puls, dass uns die Technologieoffenheit ja in Anführungszeichen retten wird?
Also zunächst mal muss man halt wirklich sagen, ich glaube auch, dass das Teil des Problems ist, wir haben in Deutschland Krise verlernt. Das letzte Mal, dass wir eine ernstzunehmende Krise in der Autoindustrie hatten, war 1993. In Klammern, da wurde dieser berühmte Beschäftigungssicherungstarifvertrag bei VW geschlossen. Also da hatten wir wirklich Probleme in der Autoindustrie, das war das letzte Mal. Und während zum Beispiel die französische und italienische Autoindustrie quasi zusammengefallen ist in den letzten 20 Jahren, haben wir überhaupt nichts mitbekommen, sondern haben auf der Erfolgswelle gesurft. Also wir waren bis 2016, 2017 einfach in einem echt goldenen Zeitalter.
Klar, und wenn man ganz oben ist auf der Welle, höher dann, als ganz oben geht nicht. Gell?
Dann, das wird schwierig. Mhm. Und man sollte das auch so ein goldenes Zeitalter nicht als Normalzustand betrachten. Also können wir dahin zurückkommen? Wird aufgrund der veränderten Welt meiner Ansicht nach verdammt schwierig. Ansonsten glaube ich, müssen wir halt mit der ganzen Klimadiskussion laufen wir am Ende auf den Punkt hinaus. Wir reden ja eigentlich gar nicht von dem eigentlichen Ziel oder von der eigentlichen Politik, sondern von einem abgeleiteten Ziel. Das eigentliche Ziel ist die Klimaneutralität 2045, die politisch vorgegeben ist. Und dann haben wir mehr oder weniger nachvollziehbare politische Ansätze, wie zum Beispiel das Herunterbrechen auf Sektorziele im Verkehr. Mhm. Und wenn ich dieses Sektorziel im Verkehr erreichen will, dann brauche ich rechnerische Null-Emissionsfahrzeuge. Es geht nicht anders. Ja? Und da laufen wir jetzt wirklich in eine Diskussion, die außerhalb der Expertenkreise schon echt schwer zu verfolgen wird, fürchte ich. Ne? Aber es ist einfach so, wir haben nicht, das Ziel, eigentliche Ziel ist 3 Unterziele von uns entfernt, nämlich die Klimaneutralität. Und wir haben hier meiner Ansicht nach in der gesamten Klimapolitik ein Problem, dass wir es auf zu viele Unterziele herunterbrechen und dann versuchen, mit teilweise konträr gegeneinander arbeitenden Methoden diese Ziele abzuarbeiten. Klassisches Beispiel, was schon hier mehrfach angesprochen wurde, ein Elektroauto ist nicht emissionsfrei, es bucht seine Emissionen nur halt im Stromsektor. Das ist aber ein Kardinalproblem, denn das Fass möchte ich hier gar nicht erst aufmachen an der Stelle, muss ich sagen. Aber wir kommen aus einem goldenen Zeitalter, wir sollten nicht erwarten, dass wir dahin zurückkommen, sondern wir müssen gucken, dass wir uns auf unsere Stärken besinnen, unsere Schwächen identifizieren. Und wir haben Schwächen, zum Beispiel im Softwarebereich und Ähnliches, und uns Partner suchen, die uns da unter die Arme greifen können. Und wenn wir das schaffen, dann fahren wir auch nicht gegen eine Wand oder gegen eine Katastrophe. Wir werden Verluste haben, wir werden es merken, aber einen Zusammenbruch sehe ich nicht.
Wenn Sie nochmal angesprochen haben, dass das Thema PHEVs und wir haben zu wenige und wäre das eine Lösung oder ist das letztlich ein Ablenken vom Ziel, um nochmal auf diese Frage zu kommen? Wir haben tatsächlich, wenn man nach China schaut, ich war vor 2 Wochen dort einige Tage, wir haben dort tatsächlich sehr viele PHEVs, wir haben auch Range Extender, sogenannte.
PHEVs heißt Plug-in-Hybride.
Plug-in-Hybride.
Genau, für die Hörerinnen und Hörer, die nicht ganz so in dieser Begrifflichkeit sind, ja.
Genau. Und wir haben tatsächlich dort viele solche Fahrzeuge. Auch diese fallen unter Prinzip emissionsarme Fahrzeuge für die chinesische Regierung. Diesen Trend gibt es. So, jetzt ist ja die Frage, wenn wir das ausrollen stärker in Europa, führt uns das davon weg, dass wir Elektromobilität wirklich als finales Ergebnis haben? Ich würde sagen ja, und das ist ganz schwer zu steuern. Wie kommen wir dahin? Da gibt es nicht die finale gute Aussage. Wir müssen mehr Plug-in-Hybride auf die Straßen bringen. Zugleich müssen wir aber die Hersteller und auch die Kunden dazu bringen, mehr und stärker auf Elektromobilität zu setzen, denn das ist letztlich die Technik, die Energie am effizientesten umsetzt und die uns den Klimaschutz am nächsten bringt. Darauf gibt es aber keine gute Antwort und ich bin dabei, dass man das wirklich an der Nachfrage und an den Energiesystemen, wie es Professor Beidel ausgeführt hat, dass man es dort klug steuert. Und vielleicht ist der Pfad zu steil, die Kante zu steil, die Europäische Union fordert, dass sie jetzt sagt, zack, 2025, ein Drittel mehr Elektrofahrzeuge letztlich umgerechnet, ein Drittel mehr Elektrofahrzeuge im Markt auf einen Schlag. Vielleicht ist dieser Pfad zu steil, vielleicht müssen wir ihn abflachen, aber am Ende muss stehen weitestgehend Elektromobilität.
Und wenn am Ende weitestgehend Elektromobilität steht, dann stehen unterm Strich auch weniger Arbeitsplätze in Deutschland in dieser Branche, weil man einfach für die Produktion von E-Autos weniger Menschen braucht, weil ein E-Auto nicht so komplex ist wie ein Verbrennerauto. Das heißt, wir stehen schon vor einem wie großen Beschäftigungsabbau in dieser Branche, Herr Pulz?
Naja, also wie so ein Beschäftigungsabbau ausfällt, da spielt eben nochmal ganz schwer mit rein, wie viele Fahrzeuge baue ich denn? Also die ganzen Studien, die es dazu gab, die gesagt haben, das geht ungefähr mit einem Nullsummenspiel aus, haben gesagt, sind von einem konstanten Absatz ausgegangen an der Stelle. Weil natürlich ein Elektroauto auch andere Kompetenzen braucht und so weiter und so fort. Also man vielleicht eher einen Austausch. Und wir müssen uns, glaube ich, an der Stelle auch mal klar machen, wir haben nicht eine Autoindustrie. Gemessen an den Zulieferern haben wir mindestens 3. Also wir haben...
Also die unterschiedlichen Ebenen, meinen Sie, Zulieferer?
Nein, ich meine, wie sehr die eigentlich überhaupt betroffen sind. Die OEMs haben, wenn man sich ihre Forschungsdaten anschaut, schon längst umgesteuert Richtung Elektromobilität.
Also die großen Hersteller.
Genau, die 3 Herstellergruppen. Die größten Zulieferer, sieht man ebenfalls einen ganz klaren Trend in der Richtung. Die verkaufen Geschäftsfelder im Verbrennerbereich und kaufen Elektronikkompetenzen zu. Und dann haben wir die kleinen Zulieferer. Klein, in Anführungszeichen, hier reden wir immer noch von Milliardenunternehmen teilweise. Aber wir haben welche, die machen überhaupt nichts mit dem Antriebsstrang. Die sind davon eher wenig betroffen. Und wir haben kleinere Unternehmen, die sind spezialisiert im Antriebsstrang. Und für die sieht es richtig schlecht aus derzeit. Man kann es eher mal an Zahlen untermauern. Die Produktion von reinen Verbrennerfahrzeugen in Deutschland ist ungefähr auf dem Niveau Mitte 60er Jahre. Und mit den Abrufzahlen, die da rauskommen, kann ich Getriebewerke oder wenn ich Kolben produziere oder Kardanwellen oder sonst was, da kann ich die Kapazitäten nicht halten. Es geht nicht. Aber es gibt eben auch größere Teile, die sind überhaupt nicht betroffen, weil sie nichts mit dem Antriebsstrang zu tun haben. Also von daher, wir müssen uns darauf einstellen, denke ich, dass wir Verluste an der Stelle sehen werden. Die Ankündigungen sind ja mehr als offensichtlich. Und dass die Unternehmen ihr Arbeitskräftehorten aufgegeben haben, zeigt, glaube ich, also während Corona und so weiter haben die sich ja oftmals gesagt, na, halten wir mal lieber, Fachkräftemangel steht sowieso am Horizont. Aber dass sie das aufgeben, zeigt, glaube ich, recht deutlich, dass sie jetzt denken, dass sie auf absehbare Zeit nicht die Abrufzahlen wiederkriegen. Mhm. Ja, und das ist das, was wir jetzt gerade merken. Und ich finde es ehrlich gesagt auch erstaunlich. Das hatten wir alles schon vor der Ankündigung von Volkswagen. ZF zum Beispiel, kleinere Zulieferer, da hatten wir alles schon da.
Ja, aber Volkswagen, dann, das hat schon nochmal eine ganz besondere Symbolik, wenn das, natürlich...
Das offensichtlich, wobei Volkswagen ja nur angekündigt hat, einen Vertrag zu kündigen, der es ihnen verbietet, sowas zu machen, mit einer Kündigungsfrist von 12 Monaten. Also da müssen wir auch mal sagen, die Trends waren schon vorher sichtbar. Und wir müssen uns darauf einstellen an der Stelle.
Also wir halten mal fest, die goldenen Zeiten, das Surfen ganz oben auf der Welle ist für die deutschen Hersteller erstmal vorbei. Herr Pulz sagt, es wird nicht die ganz große Katastrophe sein. Wenn wir jetzt aber in die USA schauen und auf den künftigen Präsidenten Donald Trump, der von sich sagt, Zoll ist sein Lieblingswort, für das schönste Wort im Wörterbuch. Das klingt für mich, für die deutschen Hersteller, dann eher so ein bisschen doch nach Katastrophenszenario, oder?
Naja, also... Man muss dann auch wieder sagen, der US-Markt ist relativ speziell, weil auf dem US-Markt werden keine Pkw verkauft. Pkw machen am US-Fahrzeugmarkt so 20%. Der Rest
sind... Sie meinen einfach die normal großen Fahrzeuge?
Also die Amerikaner haben eine Kategorisierung, das sind die Light Trucks oder Light Vehicles, das sind die großen Pickups und SUVs und es gibt die Passenger Cars, die Pkw. Und Pkw sind in den USA ein absolutes Auslaufmodell. Das geht seit dem Millennium massivst runter. Was die Amerikaner kaufen, sind große SUVs und Pickups. Und die großen SUVs bauen zumindest Daimler und BMW schon längst in den USA. Volkswagen macht das eher in Mexiko und könnte damit ein Problem kriegen. Aber Pkw, wie gesagt, Pkw sind in den USA eigentlich gar nicht so sehr gefragt. Aber na klar, wenn Donald Trump dann meint, er haut jetzt mal 100% Zoll auf die Pkw drauf, dann wird uns das wehtun. Also zum Beispiel, um eine Relation zu sagen, von den Exporten in den USA hat Porsche so an die 10%.
Aber das tut dann schon weh.
Das wird dann wehtun an der Stelle, keine Frage. Und aber es ist aus meiner Sicht einfach unvorhersehbar, was der Kerl wirklich tut.
Ja, aber unvorhersehbar, wie überhaupt der Welthandel weitergeht. Ich meine, auch in China gibt es ja protektionistische Tendenzen. Da gibt es jetzt die Strafzölle, die Ausgleichszölle auf Autos aus China. Kein Mensch weiß, wie die chinesische Regierung da drauf reagiert. Also kommt die Autoindustrie da insgesamt eben auch nochmal in so einen Strudel rein?
Naja, also wenn ich kurz auch berichten darf in China, das ist schon... relevant zu bemerken, dass die chinesische Politik und auch die Hersteller durchaus reagieren, konziliant werden auf den Druck aus Brüssel, auf den Druck der Europäischen Union. Also ich würde sagen, wir bemerken eine Reaktion, die eigentlich, so würde ich es sehen, genau in die Richtung geht, die passend ist, und zwar Gesprächsbereitschaft. Wir haben hier als China sehr stark subventioniert. Wir haben uns als Staat dort sehr stark engagiert. Das sehen wir. Lasst uns darüber reden, wie wir damit fair umgehen. Also sprich, kurz gesagt, dass wir die Preise der Fahrzeuge, die wir nach Europa exportieren, dass wir die vielleicht nach oben anpassen, damit der Dumpingwettbewerb nicht angeheizt wird. Das glaube ich, oder das sehen wir in manchen Äußerungen und das werden wir am Ende sehen. Und insofern ist das ein weniger chaotisches Spielfeld als USA.
Und vielleicht noch ergänzend, der wirklich relevante Player, BYD, baut längst ein Werk in Ungarn und hat einen Vorvertrag mit der Türkei geschlossen, um da ein zweites Werk zu bauen. Also da sieht man schon, da wird auch der ganz klassische Weg gewählt, den auch die Südkoreaner, Japaner oder vor 100 Jahren die Amerikaner genommen haben. Die fangen an, in dem europäischen Markt zu produzieren. Was übrigens wieder die Frage aufwirft, wenn dieser Markt nicht wächst, sondern eher schrumpft, wem nehmen Sie die Marktanteile weg?
Genau, das wäre. Ich wollte gerade so ein Stück mit ein bisschen Hoffnung diese Runde beenden. Aber wenn natürlich BYD jetzt nach Europa kommt, dann haben wir hier ja nochmal einen Player. Und dann wird die deutsche Autoindustrie auch von der Seite nochmal stärker unter Druck kommen. Gibt es denn trotzdem ein Licht am Horizont? Wir haben gesagt, wir diskutieren über von der Krise in die Katastrophe. Was stimmt Sie denn so ein Stück weit optimistisch, dass wir an dieser Katastrophe eben doch noch vorbeischrammen, dass wir diese Krise ein Stück weit auch überwältigen können, die Krise der deutschen Hersteller im Moment? Herr Hägler, ein bisschen Hoffnung in dieser Adventszeit.
Das tut Not und ich glaube nicht, dass wir ein Detroit-Szenario erleben, also diese Autostadt in den USA, die einen großen Niedergang erlebt hat, weil die Autohersteller dort sich nicht bewegt haben. Ich glaube nicht, dass wir so etwas in Deutschland und Europa sehen werden. Wir haben sehr gut, wir damit meine ich Deutschland und Europa, sehr gut aufgeholt bei Elektromobilität. Das beherrscht die Industrie. Digitalgeschichten, da muss aufgeholt werden, aber auch dort ist man dran durch kluge Partnerschaften und arbeitet auch schneller als früher. Man braucht nicht mehr 3, 4, 5 Jahre, um ein Auto zu entwickeln. Die deutsche Industrie mit ihren klugen Köpfen ist in der Lage, schneller zu arbeiten und sich auch neuen Themen zuzuwenden. Ich glaube also, wir werden da keinen kompletten Niedergang erleben, also beileibe nicht.
Herr Beidel.
Ja, jetzt würde ich da gerne zu diesem Punkt ein wenig ausholen.
Oh, am Ende der Sendung.
Am Ende der Sendung, ja. Also zum einen, ich habe viel Anlass für Optimismus und der ist gespeist darin, dass ich das Privileg habe, mit jungen Leuten zusammenzuarbeiten und mit Unternehmern im Forschungs- und Entwicklungsbereich. Und die Power, die da drinnen steckt, die Kreativität, die ist ungebrochen, wenn wir sie leben lassen. Ja, und an der Stelle ein ganz, ganz wichtiges Plädoyer, das für mich jetzt zu kurz gekommen ist. Wir können gerne, Herr Hägler, in 10 Jahren darüber sprechen, ob alles Richtung Elektromobilität läuft. Aber bis dahin müssen wir das Visier hochklappen. Ja, die Flottenzielregulierung, wie sie jetzt am Tisch liegt, die muss neu diskutiert werden und zwar nicht im Sinne von Aufweichen, sondern orientiert am Klimaziel. Wir haben das Thema der regenerativen, der nicht fossilen Kraftstoffe überhaupt nicht adressiert. Jetzt ist ein Riesenthema, um überhaupt den Markt hochzufahren in Richtung Klimaneutralität. Wenn es uns gelingt, auch die Automobilindustrie in dieses Thema stärker mit einzubeziehen, diese Wechselwirkung Energiesystem und Automobilhersteller zu stärken, dann hat Europa da wieder richtig Power drinnen. Da steckt enorm viel Innovation drinnen. Und insofern sehe ich das Hochlaufen sehr, sehr, ja, oder die Möglichkeit hier optimistisch in die Zukunft zu blicken, sehr gut. Mit einer Voraussetzung gehen wir wieder in den Dialog. Wir denken in Schubladen, wir haben wertende Diskussionen, wir formulieren Ziele, die nicht wirklich substanziert sind und verwechseln Wunschszenarien mit Plänen. Ich würde mich freuen, wenn wir diesen offenen Dialog wieder führen können, um Deutschland voranzubringen.
Herr Puls, Dialog, das haben wir in diesem SWR-Kulturforum jetzt auch gemacht. Ihr positiver Ausblick, wie kommen wir wieder ein Stück weit auf die Welle?
Ich glaube, wir müssen erstmal festhalten, wir sind viel besser, als wir uns machen. Sowohl was die technische Seite angeht, als auch was zum Beispiel die Verbundvorteile am Standort angeht und so weiter und so fort. Deutschland war 2023 nach China der zweitgrößte Hersteller von Elektroautos auf der Welt. Noch ganz knapp vor den USA. Also, und auch in China, da gibt es den Juggernaut BYD, da gibt es den Player CATL, über den wir gar nicht gesprochen haben, der enorm wichtig ist. Mhm. Und bei den Rest all dieser Hersteller würde ich nicht drauf wetten, dass die in 10 Jahren noch da sind. Also von daher, wir sind deutlich besser, als wir uns machen.
Würden Sie denn darauf wetten, dass die deutschen Hersteller in 10 Jahren alle noch da sind?
Bin ich eigentlich vergleichsweise optimistisch. Aber eins muss klar sein, wenn man vor einer Herausforderung steht, wenn man in den Sturm hineinsegelt, dann darf man nicht sagen, wir werden alle sterben und über Bord springen. Man muss eine Herausforderung annehmen. Wenn man das nicht tut, wird man auch verlieren.
Das war das SWR-Kulturforum zur Frage von der Krise in die Katastrophe. Wie kaputt ist Deutschlands Autoindustrie? Es diskutierten Professor Christian Beidel von der Technischen Universität Darmstadt, Thomas Puls vom IW und Max Hägler von der Zeit. Mein Name ist Geli Hensoldt und ich sage danke fürs Zuhören.